Ja, also mein Name wurde schon genannt, Thomas Frister, und ich habe eine Praxis für Psychotherapie, Supervision und Coaching in Stuttgart-Birkach. Ich leite Workshops nicht nur hier, sondern auch an anderer Stelle und habe auch das Angebot für Einzeltherapie, Paartherapie, Gruppen, Therapiegruppen, auch eine Meditationsgruppe. Und im nächsten Jahr, da werde ich am Schluss noch mal kurz was dazu sagen, biete ich auch wieder eine Wüstenreise an in die tunesische Sahara mit Aufstellung von inneren Anteilen. Ja. Okay. Also zum Anfang wollte ich gerne noch ein paar Fragen von Ihnen beantwortet wissen. Und zwar, hat jemand von Ihnen schon mal ein Buch gelesen über diese Arbeit mit den inneren Anteilen? So, wenige. Oder war jemand schon mal hier im Vortrag bei mir letztes oder vorletztes Jahr? Auch ein paar wenige. Okay, ja, dann gibt es also für viele auch Neues, denke ich. Und wenn Sie wollen, können Sie auch meine Vorträge vom letzten und vorletzten Jahr im Internet wiederfinden. Wir geben jetzt vielleicht mal die Liste rum, also wer Interesse hat für auch Literaturtipps und nähere Informationen, auch zu meinen Angeboten, kann sich da gerne eintragen und dann schicke ich Ihnen das per Mail zu. Vielleicht können Sie die einfach mal weitergeben und hier auf der Seite gibt es auch eine Liste, dass die eine sozusagen in dem Block läuft und die andere in dem.
Mal gucken, wo das Licht hier angeht. Das ich nicht rausfinde.
Ah, jetzt. Okay. Ja, und dann gebe ich Ihnen noch eine kurze Gliederung von meinem Vortrag, sodass Sie ungefähr folgen können, wo wir gerade sind. Also zunächst mal, das Thema Selbstliebe und Selbstmitgefühl sind nicht selbstverständlich. Vor einiger Zeit ist eine Klientin gekommen und hat gesagt, letzte Woche habe ich einen dummen Fehler gemacht. Ich hätte es besser wissen können und trotzdem ist es mir passiert. Das Schlimmste daran war gar nicht einmal der Fehler, sondern dass ich mir hinterher so viele Vorwürfe gemacht habe, bis hin zu Selbstbeschimpfungen. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wem von Ihnen ist sowas noch nie passiert? Ich sehe keine Hände. Also, ich glaube, es ist oft so, dass wir uns manchmal schon kritisieren, bis hin zu niedermachen, bis hin zu ablehnen. Und das hat natürlich zu tun mit fehlender Selbstannahme und Selbstliebe. Und anscheinend ist es gar nicht selbstverständlich, dass wir uns selbst lieben. Und wer mal sich da in Buchhandlungen umgeschaut hat, hat sicher bemerkt, dass es sehr viele Bücher gibt zu diesem Thema. Und das beweist, dass es eben nicht selbstverständlich ist mit der Selbstliebe und auch die Tatsache, dass ich heute nicht vor einem menschenleeren Saal stehe. Ja, wie versucht man normalerweise das Problem in den Griff zu bekommen? Lösungsversuche, häufig denkt man, ja, wenn ich nehme mir das jetzt einfach mal vor, mein guter Wille kann ja schon auch was bewirken und ich nehme mir das vor, ich nehme ab heute, versuche ich mich anzunehmen und zu lieben. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal versucht haben, aber wer es versucht hat, hat es funktioniert bei irgendjemand? Ja, verrate nur nachher das Geheimnis, wie das geht, weil nach meiner Erfahrung ist es mit dem sich vornehmen nicht so einfach. Und manchmal nimmt man dann noch die religiöse Variante, also zum Beispiel, wenn jemand an Gott glaubt, sagt er sich vielleicht, ja, Gott liebt mich, dann muss ich nur fest genug daran glauben und dann wird das auch meine Schwierigkeiten mit der Selbstliebe überwinden. Hat das schon mal jemand versucht? Und hat es funktioniert? Ja, so ein bisschen vielleicht, gell? Also, Es ist nicht so leicht, aber es ist gleichzeitig sehr lohnend, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, und möchte Ihnen mit diesem Vortrag auch ganz viel Mut machen, sich auf diesen Weg der Selbstliebe zu begeben oder, falls Sie schon dort sind, den Weg weiter zu schreiten. Da gibt es ein schönes Zitat von Oscar Wilde. Er hat gesagt, sich selbst zu lieben ist der Anfang einer lebenslangen Leidenschaft. Ich sage es nochmal. Sich selbst zu lieben ist der Anfang einer lebenslangen Leidenschaft. Ich möchte gerne erklären, warum es meiner Meinung nach nicht funktionieren kann, Selbstliebe durch einen Willensakt herbeizubringen. Ich glaube, das gilt genauso für die Nächstenliebe. Auch die kann man nicht durch einen Willensakt erzeugen. Weil weder die, also sowohl die Selbstliebe als auch die fehlende Nächstenliebe sind ein Symptom. Ein Symptom von einem tiefer liegenden Problem. Man kann natürlich, wenn man zum Beispiel Fieber hat, eine fiebersenkende Tablette nehmen. Aber damit ist die Ursache, beispielsweise Infektion, nicht beseitigt. Und man sollte sich vielleicht zuerst einmal darum kümmern. Vor allen Dingen bei einer Bakterieninfektion, beim Virus muss man ja eh sowieso, kann man nichts machen. Da helfen auch keine Antibiotika. Wenn also jemand zu sich sagt, ich bin okay, dann ist das ein bisschen wie eine Fiebertablette. Es beseitigt das tieferliegende Problem nicht oder zumindest nicht dauerhaft. Und jetzt möchte ich hier, um dieses tieferliegende Problem genauer zu beschreiben, das Modell des inneren Familiensystems, abgekürzt IFS, ins Spiel bringen. Dieses Modell wurde vor ca. 20 Jahren hauptsächlich von Richard Schwartz in den USA entwickelt, oder besser gesagt, er hat es entdeckt in seiner Arbeit mit den Klienten. Natürlich gibt es noch viele andere Persönlichkeitsmodelle, auch manche, die Ähnlichkeiten zum EFS-Modell haben. Da möchte ich es heute nicht drauf eingehen, das habe ich in den vorangegangenen Vorträgen gemacht und habe da auch so ein bisschen Vergleiche manchmal gezogen. Jedenfalls, ich habe mich mit vielen Modellen beschäftigt und habe bis jetzt kein besseres gefunden, dass die Ursachen, die Wirkungen und die Möglichkeiten von Heilung so gut beschreibt wie dieses Modell. Das IFS-Modell vom Inner- und Familiensystem sagt, die Stimmen der Unzufriedenheit mit uns selbst kommen von sogenannten inneren Anteilen. Manche sprechen auch von inneren Kindern, und wer diese Arbeit kennt, der weiß schon ein bisschen, in welche Richtung das geht. Ich möchte dann auch gerne, um diese Arbeitsweise anschaulicher zu machen, der IFS, nachher gerne ein Beispiel einer Klientin erzählen, Nadja. Sie heißt in Wirklichkeit natürlich anders, aber sie hat mir Einverständnis gegeben, hier etwas von ihren inneren Prozessen mitzuteilen, weil es ja auch wichtig ist, dieses Modell bekannt zu machen, dass es vielleicht auch für andere Menschen eine Hilfe ist. Aber damit Sie besser verstehen können, wenn ich Ihnen den Prozess mit Nadja erzähle, möchte ich zunächst einige Grundannahmen der EFS-Arbeit Ihnen erzählen, um es eben dann nachher verständlich, damit es nachher für Sie verständlich ist. Also die erste Grundannahme ist schon angeklungen. Wir alle entwickeln innere Persönlichkeitsanteile. Sie entstehen durch seelische Verletzungen, auch Traumata genannt. Und nachher wird noch ein bisschen deutlicher, was so Anteile sein können. Da habe ich auch Beispiele dann dafür. Jeder Mensch hat früher oder später Traumata erlebt, ob ihm das bewusst ist oder nicht. Das ist für manche etwas Neues. Die denken, naja, die Flüchtlinge, die zu uns kommen, die sind vielleicht traumatisiert, oder Menschen im Krieg, Soldaten oder jemand, der vergewaltigt wird. Aber nicht nur in diesen Fällen entsteht ein Trauma, sondern auch in anderen Fällen, die halt in Deutschland nicht so bekannt sind. Beispielsweise gibt es sogenannte Bindungstraumata, die schon im Mutterleib entstehen können. Vielleicht wissen Sie, dass Mutter und Kind durch Hormone und auch auf andere Weise ganz eng miteinander verbunden sind. Und man hat da auch viele Untersuchungen gemacht, dass Kinder sehr spontan und schnell reagieren auf das, was eine Mutter fühlt und denkt. Und ein Kind kann durchaus schon im Mutterleib spüren, ob es erwünscht ist, beispielsweise, oder nicht. Und ob die Mutter in der Schwangerschaft beispielsweise Ängste oder Stress erlebt. Und dann geht es natürlich weiter. Es gibt dann die Geburt. Bei der Geburt erleben ja auch sehr viele Menschen eine gefühllose Behandlung vor oder während oder nach der Geburt, und auch das kann Traumata verursachen. Es gilt natürlich auch für frühgeborene Kinder, Kaiserschnittgeborene und natürlich alles, was dann nachher noch kommt in den ersten Lebensjahren, gibt es auch viele Vernachlässigungen, Misshandlungen und Dinge, die traumatisierend wirken. Ja, ich habe jetzt den Nachteil hier von diesem Saal, der hat zwar viel Platz für Sie alle, aber dass ich, wenn ich jetzt hier mit dem Tageslichtschreiber was zeigen möchte, muss ich immer rüberlaufen, das dauert halt einen Moment.
Also ich sage es nachher auch nochmal im Mikrofon. Wenn dieser Pfeil also ein traumatisierendes Ereignis sein soll, dann bedeutet es für das Kind, oder je nachdem wer das ist, dass ein, sage ich mal, ein trauriger Anteil entsteht. Sollen die Tränen sein, ob er jetzt wirklich weint oder nicht, vielleicht verkneift er sich auch das Weinen, das ist unterschiedlich. Aber man kann es nicht aushalten, dass einem immer schlecht geht, und deshalb entstehen noch andere Anteile, man ein bisschen, leider etwas schwach, dieses das stimmt so vielleicht.
Also ich sage es nochmal von hier aus, damit alle gut hören. Das traumatische Ereignis ist dargestellt durch diesen Pfeil, und dann entsteht ein verletzter Anteil, den ich jetzt da unten als mit den Tränen dargestellt habe. Wie gesagt, manchmal weint jemand tatsächlich, manchmal gibt ja auch so diese Tapferkeitsanteile, die also dann dazu führen, dass man eben nicht weint. Und der obere Anteil, das ist ein sogenannter Beschützeranteil, der sorgt dafür, dass man nicht dauernd diesen Schmerz spürt. Ja, deswegen habe ich auch so eine schwarze, so einen schwarzen Balken eingezeichnet, der bedeutet, dass wir oft dann das ursprüngliche Trauma gar nicht mehr fühlen. Und wir fühlen dann vielleicht, dass es uns anscheinend normal geht, nur ganz selten und manchmal, wenn bestimmte äußere Ereignisse uns vielleicht erinnern an das alte Trauma, dann fühlen wir eventuell wieder diesen traumatisierten, verletzten Anteil. Er heißt bei der EFS-Arbeit verbannt, weil er eben so gleichsam in den Keller der Seele verbannt wird. Und der obere Anteil, das ist der Beschützeranteil, der uns davor beschützt, vor diesen Gefühlen überwältigt zu werden. Und nachher vielleicht in dem Beispiel von Nadja wird das auch noch mal ein bisschen deutlicher, wie das gemeint ist. Jedenfalls eine wichtige Grundannahme oder Erfahrung von EFS ist auch die, dass alle Anteile das, was sie tun, aus guten Absichten heraus tun. Also es gibt keine bösen oder schlechten Anteile. Und deswegen müssen Anteile auch nicht weggeschickt, aufgelöst oder überwunden werden. Also es häufig ist ja die Rede von, man müsste Ängste überwinden. Aber das glaube ich nicht. Ängste sind ja auch eben diese Wächter- und Beschützeranteile. Die wollen uns bewahren davor, dass uns wieder so etwas Schlimmes passiert. Also die Angst will uns warnen und hat deshalb eine wichtige Funktion. Und man sollte nicht glauben, dass man sie einfach weg, es geht sowieso nicht, sie einfach wegzuschieben. Sondern diese Angst oder diese ganzen Anteile, ob sie oben oder unten sind, gehören zum inneren Familiensystem, ob wir sie mögen oder nicht. Und im Grunde brauchen wir sie zunächst nochmal. Also ein Beispiel vielleicht an der Stelle, wenn ein Kind einen cholerischen Vater hat, dann löst es dem Kind ja viel Angst aus. Ja, so, wenn zum Beispiel laut geschrien wird oder wenn vielleicht sogar Schläge einprasseln auf das Kind. Und dann gibt es eben dieses traurige Kind da unten und es gibt dann auch einen Beschützeranteil. Beispielsweise kann der Beschützer bedeuten, dass das Kind sich versucht klein zu machen, sich zurückzuziehen, möglichst wenig aufzufallen, den Vater nicht zu reizen, unauffällig sein. Und natürlich ist dann die Gefahr groß, dass man auch sich selbst verliert und sich selbst nicht mehr spürt, wenn man immer nur auf Hab-Acht-Stellung ist, andere nicht zu provozieren und zu reizen. Das war also ein Beispiel für solche Anteile, wie sie da entstehen können. Und es ist auch so nach der Erfahrung, dass je intensiver das Trauma ist, das jemand erlebt, desto mehr leben diese Anteile gleichsam in der Vergangenheit. Das heißt, desto stärker kann beispielsweise bei einer ähnlichen Situation eine neue Angst entstehen. Da können so Panikstörungen zum Beispiel daraus erwachsen. Und diese Anteile, also der Traumaanteil da unten, der lebt noch sozusagen, wie wenn es gerade passiert wäre. Und es ist dann die Aufgabe, diesen Teil vorsichtig in die Gegenwart zu holen. Und er kann dann lernen, dass er auch auf andere Weise reagieren kann und dass die Gefahr vorüber ist. Das ist für den möglicherweise noch gar nicht klar. Er fühlt sich noch nicht so. Ein weiterer Punkt, die Anteile entwickeln sehr häufig auch Glaubensüberzeugungen. Da haben Sie wahrscheinlich schon was davon gehört, da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Glaubenssätze, zum Beispiel Fachleute sprechen von Introjekten, das was so man in sich hineinwerfen lässt. Oder auch Einreden, hat es da in seinem Grün genannt, deswegen heißt meine Seite auch einreden.de. Und diese negativen Überzeugungen von sich selbst waren zu dem Zeitpunkt schon wichtig und auch richtig. Also dass zum Beispiel das Kind mit dem cholerischen Vater lernt, es ist besser, es ist gefährlich, wenn ich allzu laut bin, wenn ich mich stark zeige, wie ich bin und laut bin zum Beispiel, dann kriege ich einen aufs Dach. Ja, und dieser Satz, wenn der ein Leben lang so bleibt, dann ist natürlich die Gefahr, dass jemand sozusagen ja, ganz unauffällig und quasi grau wie ein Schatten durchs Leben geht und nicht so nicht sich so bunt in seiner Vielfalt zeigt oder auch nicht so laut und so weiter. Nicht so kräftig, dann ist auch die Stimme vielleicht leise und ja. Und das ist eben so eine alte Überzeugung. Wenn ich laut bin, wenn ich auffällig bin, dann kriege ich einen aufs Dach. Und solche Überzeugungen können auch sehr, sehr hartnäckig in uns stecken und drin bleiben. Und die behindern natürlich auch uns im Leben und beeinflussen natürlich auch die entsprechenden Anteile. Also ich vergleiche diese Einreden oder Glaubenssätze gerne mit einem schweren Rucksack, den man sozusagen mit sich durchs Leben trägt und der einem das Leben schwer macht, aber den man gar nicht so leicht ablegen kann, wie das normalerweise beim Rucksack der Fall ist. Also bei der Nadja war es beispielsweise so, dass sie als Kleinkind weggegeben wurde, über Wochen und Monate. Und dann hat ein Anteil von ihr geglaubt, auf niemand ist Verlass. Ich kann mich nur auf mich selbst verlassen. Und sie ahnen natürlich, dass so ein Satz nicht sehr förderlich ist für vertrauensvolle Beziehungen. Damals war das richtig, aber später im Leben kann diese Überzeugung auch hinderlich sein. Weil ich mich zum Beispiel dann eben nicht auf eine Partnerschaft, wo ja Vertrauen auch eine Grundbedingung ist, einlassen kann. Ein anderer Stein im Rucksack kann beispielsweise sein, wenn ich keine Verlässlichkeit erfahre, dann liegt das daran, dass ich es nicht wert bin, dass ich nichts tauge, dass ich falsch bin. Der Grund, warum man das glaubt, ist, dass eben Kinder, wenn sie keine Verlässlichkeit erfahren, einfach die Schuld zunächst mal bei sich selbst suchen. Kinder nehmen in der Regel die Eltern eher in Schutz und suchen den Fehler bei sich und glauben dann lieber, dass sie selber irgendwie verkehrt sind. Weil die Eltern sind ja die wichtigsten Bezugspersonen und die will man ja nicht verlieren. Hier ist es nun so, bei diesen Einreden und Glaubensüberzeugungen, dass es durchaus wichtig ist, dass die Anteile bereit werden, diese alten Glaubensüberzeugungen, Einreden und so weiter loszulassen. Also wie gesagt, nochmal, nicht die Anteile sind verkehrt und müssen weggeschickt werden. Die haben in der Regel eine Energie, die wir immer noch brauchen können, aber oft sind die Überzeugungen der Anteile nicht mehr hilfreich. Und die Anteile sind dann sehr glücklich, wenn sie entlastet werden davon, von diesen Glaubenssätzen. Wie das genau geht, das würde jetzt heute leider zu weit führen. Vielleicht sage ich da im nächsten Jahr 2019 etwas dazu. Ich finde es auch ein spannendes Thema. Aber heute geht es ja um das Selbst und die Selbstliebe. Und jetzt möchte ich deshalb zum Selbst endlich mal kommen. Ich habe da jetzt von den Anteilen gesprochen und nicht vom Selbst. Zum Glück haben wir Menschen nicht nur mehr oder weniger belastete Anteile, sondern nach Überzeugung des EFS-Modells auch ein Selbst. Und wir EFS-Leute glauben daran, dass es nicht zerstört oder vernichtet werden kann. Das ist auch wichtig, weil manche Menschen, die fühlen sich so kaputt, dass sie denken, ich habe doch gar kein Selbst. Wo ist das denn? Ja, es kann sein, dass sie es nicht spüren. Und es ist in der Tat so, dass die Anteile oft gleichsam das Selbst auf die Seite schieben und dann das Zepter in die Hand nehmen. Ich male jetzt nochmal ein kleines Bild zu. Also ich habe gemalt den Stuhl und das Selbst darauf, das wäre der Ideal- oder Normalzustand, aber leider nicht normal, sondern eher die Ausnahme. Und was passiert ist, dass eben durch die Traumata, das ist der Pfeil, sich sozusagen andere Anteile auf den Thron setzen. Also der Thron soll das Symbol sein für den Ort, von dem aus die Regierung ausgeht, die innere Regierung. Also wer steuert mich? Ist es das Selbst oder eben sind es Anteile? Jetzt fragen Sie sich vielleicht, woran erkenne ich denn, ob ich gerade von einem Anteil beherrscht bin oder ob ich im Selbst bin? Das ist eine gute und wichtige Frage. Die Antwort vom EFS ist einfach. Wenn Sie mit Verständnis, Mitgefühl und Liebe auf Ihre Anteile schauen können, in Klammer auch die Anteile anderer Menschen, dann sind sie im Selbst, andernfalls nicht. In diesem Fall sind sie meist, ohne es zu merken, von einem oder mehreren Anteilen beherrscht. Und wie gesagt, ist das leider der Normalfall. Aber das Schöne an der EFS-Arbeit ist, dass durch diese Arbeit wir in den Kontakt kommen können, sowohl mit dem Selbst als auch mit den inneren Anteilen, und dadurch kann eine Veränderung stattfinden. Das Selbst hat im Inneren eigentlich die Aufgabe, zu verstehen, Klarheit zu schaffen, zu vermitteln, Wärme und Liebe zu schenken und Friedens- und Versöhnungsprozesse zwischen verfeindeten Anteilen in Gang zu setzen. Dazu möchte ich jetzt noch was ergänzen an dem Bild. Also ich habe jetzt ein Herz um die Teile drumherum gemalt und das Herz soll Symbol für das Selbst sein. Und die Augen, die grünen, sollen die Augen des Herzens sein, von denen auch Saint Exupéry spricht. Und diese Augen schauen auf diese inneren Anteile. Nachher komme ich noch einmal auf das Selbst zurück. Ich habe jetzt so die wichtigsten Grundlagen der EFS-Arbeit dargestellt und möchte jetzt zu dem Beispiel mit der Klientin, mit Nadja, kommen. Und ich hoffe, dass es jetzt besser nachvollziehbar ist, als wenn ich diese Grundlagen nicht dargelegt hätte. Also es soll einfach veranschaulichen, wie man mit diesen Anteilen arbeiten kann und wie das sozusagen funktioniert. Nadja war, wie es leider nicht wenige von uns zutrifft, ein ungeplantes, ja unwillkommenes Kind. Und ein Anteil von ihr spürte es sehr früh, dass sie nicht willkommen war. Und wie gesagt, wir wissen heute, dass seelische Schmerzen auch im Gehirn von denselben Gehirnregionen wahrgenommen werden wie körperliche Schmerzen. Das ist also eine Erfahrung, die hier auch sehr wichtig ist. Und deswegen sollte man auch seelische Schmerzen nicht geringschätzen und denken, naja, das blutet ja nicht. Ein Kind kann im Prinzip zwar auch seelische Schmerzen gut verarbeiten, wenn es emotionale Unterstützung bekommt von seinen Bezugspersonen. Aber wenn die Bezugspersonen die Ursache des Schmerzes sind, dann ist das, diese Verarbeitung unmöglich. Dann wird der Schmerz zum Trauma, das abgespalten werden muss, so wie es in dem Bild dargestellt ist. Es wäre sonst unerträglich und so wandert der Schmerz in den Keller der Seele, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Das ist dieser verbannte Anteil, der von dem Beschützeranteil bewacht wird, damit der Schmerz die Person nicht überwältigt. Also bei der Nadja war es natürlich ein verbanntes Kind, das sich abgelehnt gefühlt hat. Das ist das, was dann bei ihr der traurige Teil unten ist. Nun, um zu überleben, hat sie einen anderen Anteil entwickelt, das wäre in dem Fall wieder der obere, nämlich den, es der Mutter möglichst recht zu machen. Man redet schrecklich, also ein schreckliches Wort von dem pflegeleicht sein. Also wenn ein Kind versucht, pflegeleicht zu sein, um akzeptiert zu werden, um möglichst wenig Ablehnung zu erfahren, dann ist das sehr, sehr mühsam und auch nicht so arg erfreulich für das Kind. Aber es passiert leider recht oft. Und wir haben diesen Anteil dann den Rechtmacher genannt, weil er versucht, der Mutter recht zu machen. Später hat Nadja irgendwann bemerkt, dass der Rechtmacher beispielsweise in Beziehungen bewirkt, dass sie vom Partner abhängig ist. Ja, wenn man es immer dem anderen recht macht, dann ist man da sehr außenorientiert. Dann passt man sich sehr stark an, kann sich schlecht abgrenzen. Und am Ende, irgendwann, ärgert man sich darüber, dass es so ist. Normalerweise. Und etwas ungenau sprechen wir dann davon, dass wir damit uns selbst unzufrieden sind oder vielleicht auch uns an dem Punkt ablehnen. Herrschaft nochmal, ich gebe dem immer nach oder ich passe mich immer an und so weiter. Ne? Das ist dann diese Selbstverurteilung im schlimmsten Fall. Ich möchte es jetzt auch nochmal kurz aufzeigen, anzeichnen.
Jetzt kommt vielleicht noch ein anderer
Also ich habe jetzt den Rechtmacher eingezeichnet, den Abgelehnten und dann zusätzlich noch den Ärgerlichen, der ärgert sich eben über den Rechtmacher. So. Also hier sehen Sie, wie diese mangelnde Selbstliebe oder Selbstannahme entstehen kann, weil Anteile in unserem inneren Familiensystem gleichsam im Streit liegen. Außerdem hat Nadja noch einen Anteil, den auch viele von uns kennen, einen Ablenker und verharmloser Anteil, der sagt, so schlimm war es doch nicht. Nicht. Also jetzt zu Ihrer Stunde, Sie kommt in diese Stunde und möchte weiter mit diesem Rechtmacheranteil arbeiten. Und ich mache das so, dass ich dann die Klienten so einen Papierkreis gebe und sie legen diesen Papierkreis vor sich auf den Boden als Symbol für den Anteil, mit dem Sie jetzt arbeiten möchten. Und sie legt also zunächst mal in ihre Nähe diesen Rechtmacheranteil und weiter weg legt sie den verbannten Anteil, das nicht willkommene Kind. Das zeige ich jetzt auch kurz auf. Also die kleinen, ich habe jetzt so Kreise mit dem Strich eingezeichnet, der Strich soll bedeutet die Blickrichtung, die Nase sozusagen von oben. Also Nadja schaut zu dem Rechtmacher, der Rechtmacher zu ihr und das Kind schaut auch zu ihr. Und jetzt beginnt sie und fragt den Rechtmacher, wolltest du mich beschützen vor dem Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren? Und dann geht sie hinüber und stellt sich auf den Papierkreis vor diesem Rechtmacher. Sie leiht dem gewissermaßen ihren Körper und ihre Stimme. Sie geht jetzt sozusagen in diese Rolle hinein. Und es ist auch eine schöne Sache mit der Arbeit von inneren Anteilen, dass das nach ein klein wenig Übung sehr gut funktioniert. Und dann als dieser Anteil antwortet sie dann, ja, du warst damals schutzlos und ausgeliefert. Ich kam zu deiner Unterstützung. Ich habe dafür gesorgt, dass du dich an der Außenwelt orientiert hast. Ich war ausgerichtet auf die anderen, um dich zu beschützen. Da frage ich, also Thomas, ich frage den Anteil nun, wovor wolltest du sie beschützen? Der Anteil antwortet dann, davor, dass sie Nadja nicht annehmen und sie abstoßen. Und jetzt erinnern sie sich daran, dass sie für 2 Jahre monatelang abgegeben wurde bei einer Tante. Sie gewöhnte sich aber sehr gut an die Tante und die war sehr gerne bei ihr. Nach einem halben Jahr sollte sie wieder zurück zur Mutter. Und dazu hatte sie überhaupt keine Lust, weil die Tante viel liebevoller war als ihre Mutter. Das ist so eine Erinnerung, wie sie sozusagen manchmal mitten in der Arbeit dann auch kommt und es wichtig ist, das auch zu benennen. Und dann sagt der Rechtmacheranteil jetzt, ja, mit meiner Anpassung habe ich dir Existenzberechtigung gegeben. Also, dass sie praktisch von der Mutter akzeptiert wird. Ne? Und jetzt taucht ein anderer Anteil auf. Das passiert auch oft, wenn man, das Wort Existenzberechtigung ist ja schwerwiegend. Ja? Und der andere Anteil, der ist der Ablenker und Verharmloser, der meint, ja, so schlimm war es doch nicht. Und der bekommt jetzt auch einen Platz mit einem Symbol, weil er jetzt aufgetaucht ist. Also das ist der Ablenker, der daneben ist. Nadja fragt jetzt den Rechtmacheranteil weiter, was brauchst du von mir? Und er antwortet mit einer Gegenfrage, weil er sich Herrn Rolle bewusst. Kannst und möchtest du dich um das verletzte Kind kümmern, wenn ich zur Seite gehe? Also das passiert meistens nicht schon in der ersten Sitzung sowas. Also der Nadja hat schon einiges Bewusstsein für ihre Anteile und die Anteile haben auch selber Bewusstsein für das, was sie tun. Und dieser Anteil weiß, er war damals gekommen, weil dieses verletzte Kind viel zu viel Gefühle gehabt hätte von Nadja und deswegen musste er dazwischen gehen, sozusagen. Und jetzt braucht er das Vertrauen, dass die Nadja sich um dieses traurige Kind kümmern kann, wenn er jetzt gleichsam auf die Seite geht. Und da steht er dazwischen, zwischen ihr und Nadja. Nadja geht jetzt wieder zurück auf den Platz von ihrem Selbst, und sagt, wenn ich höre, in welcher Not das verletzte Kind damals war, schnürt es mir die Kehle zu. Es passiert auch manchmal, dass diese verletzten Anteile dann, wenn man sie ins Spiel bringt, so ein bisschen stark sind und in Gefahr sind, die Person zu überwältigen und dann sitzt plötzlich der verletzte Anteil auf dem Thron, sie erinnert sich noch an das Bild vorhin. Und es sollte möglichst auch nicht passieren. Deshalb gibt es da eine gute Möglichkeit, nämlich ich schlage ihr vor, das Kind zu bitten, sie nicht zu überwältigen und ein bisschen weiter wegzugehen. Und das heißt, dass sozusagen der Anteil einfach ein bisschen mehr Distanz bekommt von ihr. Und sie spürt auch, die Nadja, dass das in Ordnung ist, dass das Kind sie auch nicht überwältigen will. Und so legt sie das Symbol von dem Kind ein bisschen weiter weg. Also das obere Symbol geht ein bisschen weiter nach oben. Und jetzt sagt sie zu dem Rechtmacher, du, Rechtmacher, warst lebenswichtig. Ich bin froh, dass es dich gab. Du arbeitest teilweise jetzt immer noch so hart wie damals. Aber nun habe ich viele gute Beziehungen und ich kann mich jetzt auch um das verletzte Kind kümmern. In Klammern, damals konnte sie es natürlich nicht, weil als Kind kann man sich nicht um seine Anteile kümmern. Das ist eigentlich Aufgabe der Eltern. Wenn die es nicht machen, dann ist das Kind auf verlorener Brust und muss eben solche Spaltungen entwickeln. Also, Nadja sagt zu dem Anteil, ich bin nicht mehr abhängig von den anderen, in Klammern, wie damals von der Mutter. Es wäre besser, wenn du weniger arbeiten würdest, dann wäre ich mehr bei mir. Ich möchte dich entlasten, du kannst zur Seite gehen. Der Anteil antwortet, ich fühle mich anerkannt. Das tut mir gut. Da kann ich mich entspannen. Ich traue dir zu, dass du dich um das verletzte Kind kümmern kannst. In Klammern, das ist auch nicht immer selbstverständlich, weil manche Beschützeranteile brauchen da ziemlich lange, bis sie das Vertrauen gewinnen, dass ein Selbst da ist, das sich um die verletzten Anteile kümmern kann. Nadja spricht nun auch noch mit dem Verharmloser- und Ablenkeranteil, den ich da eingezeichnet habe, und auch der erklärt sich bereit, zurückzutreten. Und das ist auch oft ganz wichtig, weil diese Anteile oft uns daran hindern, sozusagen den Ernst der Lage zu erkennen und zu fühlen. Weil wenn wir noch in so einem Modus sind, die Dinge zu verharmlosen, die uns geschehen sind, dann ist es selbst auch nicht richtig präsent, sondern dann ist ein verharmlosender Anteil und dann können wir auch diesem verletzten Kind nicht wirklich hilfreich begegnen, wenn wir so tun, als ob alles nicht so schlimm gewesen wäre. Es war schlimm. Beziehungsweise es war so schlimm, wie es war eben. Und nun kann Nadja das erste Mal das verletzte Kind ansprechen. Zunächst dankt sie ihm und sagt, danke, dass du ein wenig mehr Abstand genommen hast, ja, dass du mich nicht überwältigst. Und ich möchte jetzt mit dir reden. Wie geht es dir damit? Also sie ist ganz behutsam und sie fragt, wie geht es dir damit? Weil man weiß ja wirklich nicht genau, wie so ein Kind, das jahrzehntelang im Keller saß, jetzt bereit ist auf einmal mit irgendjemand, der quasi daherläuft und kommt, zu reden. Und nicht immer sind diese Teile auch gleich bereit. Das dauert manchmal. Jetzt geht sie in die Rolle des Kindes und da antwortet das Kind. In dem Fall sehr positiv. Ich fühle mich freier. Es ist schön, einen direkten Kontakt zu dir zu haben. Ich fühle mich angenommen und ein wenig beschützt und geborgen von dir. Ich frage danach, wie es sich im Körper fühlt, das Kind. Und es antwortet, entspannt. Ist auch oft eine wichtige Frage, so kommt es auch im Körper an. Das ist für mich dann ein gutes Zeichen, dass es nicht nur sozusagen im Kopf passiert, sondern es in die Gefühle und bis zum Körper hingeht. Das ist die entscheidende Ebene, wo man das dann auch fühlt. Das Kind sagt weiter, gleichzeitig bin ich traurig, dass der Kontakt jetzt erst zustande kommt. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich muss nicht anders sein. Ich spüre den Verharmloser und Rechtmacher neben mir und ich habe das Bedürfnis, mit dir, Nadja, alleine zu sein. Und so bittet Nadja, diese beiden Anteile etwas weiter noch auf die Seite zu gehen, um das Bedürfnis des Kindes zu erfüllen, dass ein direkter Kontakt entsteht. Ich zeichne das kurz ein.
Also die zwei.
Der Ablenker und der Rechtmacher gehen noch ein bisschen mehr auf die Seite. Und jetzt fühlt das Kind, dass es wirklich da sein darf mit dem, was in ihm ist. Und es beginnt spontan zu weinen. Und es sagt dabei, das fühlt sich gut an. Das hatte ich so lange nicht. Das heißt also diese Begegnung von dem Selbst mit diesem Anteil, so was ganz Heilsames. Es sind Tränen der Erleichterung, die das Kind weint, endlich vom Selbst gesehen zu werden. Ich sage dem Kind, dass es nun geborgen und sicher ist. Das heißt so eine Entlastung. Es muss nicht wieder weg von der neuen Bezugsperson, dem Selbst, wie damals, wo es von der Tante wieder weg musste. Nadja geht wieder zurück in ihre Rolle zum Selbst und sagt zu dem Kind, ich spüre, wie entspannt du bist, welche Entlastung es für dich ist, dass ich für dich sorgen kann. Ich kümmere mich gern um dich. Ich habe das Gefühl, ich kann dir viel geben von dem, was du bisher vermisst hast. Wir zwei sind wichtig. Nicht, was die anderen Leute wollen oder denken. Ich spüre auch deinen Schmerz, dass es so lange gedauert hat, bis wir uns hier gefunden haben. Aber es gibt mir ein gutes Gefühl, dass es jetzt so ist und dass ich einen besseren Zugang zu dir habe und dich verstehe. Unsere Trauer darf da sein. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man natürlich dem Kind jetzt nicht sagt, ja, hör doch auf zu weinen. Ist ja alles gut. Also das Kind darf weinen, solange wie es das braucht. Und das ist wichtig, dass es das spürt. Also ich habe jetzt einen besseren Zugang zu dir, verstehe dich, die Trauer darf da sein. Ich spüre sie von dir und ich habe sie hier auch. Also das Selbst fühlt mit in der Trauer. Und es ist wichtig, dass wir sie zulassen. Ich spüre auch Freude, weil ich dir jetzt Halt, Geborgenheit und Sicherheit geben kann. Ich frage wieder, wo sie diesen Körper spüren kann. Und sie spürt eine Weite im Herzen, im Brustbereich und sagt, das ist so ein wunderbarer Satz, das ist wie ein sonniger Tag, wie wenn die Tür sich öffnet zu etwas Neuem. Ich denke an diese schönen Oktobertage, die jetzt leider vorbei sind. Wie geht es dir, meinem verletzten Kind? Das Kind antwortet, ich fühle mich geborgen und sicher. Das fühlt sich gut an. Ich freue mich darauf, auf unsere Zukunft. Ich als kleines Kind, du die Erwachsene, nimmst mich an der Hand. So kann mir nichts passieren. Ich vertraue dir. Ich frage Nadja, was das Kind braucht, und sie kann das spüren und sagt ihm, du brauchst jetzt konstante Zuwendung von mir, dass ich das gute Gefühl verfestigen kann. Das möchte ich dir gerne geben. Danke für dein Vertrauen. Das ist wie ein Samenkorn unsere Verbindung, das gehütet und gepflegt werden muss. Ich schlage ihr vor, diesen Anteil zu fragen, wie oft er mit ihr Kontakt haben möchte. Er antwortet dann, möglichst oft, bitte halte mindestens einmal am Tag inne, um mit mir Kontakt aufzunehmen. Nach meiner Erfahrung ist es sehr wichtig, solche Abmachungen mit den inneren Anteilen zu treffen, weil nur dann fühlen sie sich auch ernst genommen und gesehen, wenn man auch ganz konkret mit ihnen da ausmacht und auch versucht, sich daran zu halten, wie oft sie den Kontakt brauchen, eben nach vielen Jahrzehnten oft des Nicht-Gesehen-Werdens von selbst. Ja, soweit dieses Therapiebeispiel mit Nadja. Jetzt komme ich zum Selbst Teil 2. Also ich habe ja gesagt, da komme ich nochmal drauf zurück. Also Sie sehen auch in diesem Beispiel sicher noch besser jetzt, dass alle Unzufriedenheit, die wir mit uns selbst haben, mangelnde Selbstannahme, Selbstliebe immer zu tun hat mit inneren Anteilen. Und das sind alles Anteile, die ursprünglich etwas Gutes im Sinn hatten, auch wenn sie sich gegenseitig nicht immer grün sind. Hier war es zum Beispiel eben der Rechtmacher und der Wütende, den habe ich jetzt gar nicht hier eingezeichnet, weil er in der Stunde nicht vorkam. Aber dieser ärgerliche Anteil und der Rechtmacher, die waren ja miteinander im Clinch und haben sich nicht leiden können. Und die schöne Erfahrung ist, dass wenn wir mit den inneren Anteilen arbeiten, dass bei den Klienten einfach von selbst es geschieht, dass sie sich langsam aber sicher immer mehr selbst verstehen, annehmen und leben können. Es passiert unabhängig von der Lösung der Probleme, mit denen sie gekommen sind, gleichsam nebenher. Weil eben das ist das Grundprinzip der EFS ist, dass die Anteile alle was Gutes wollen. Und es, wenn jemand gelernt hat, sozusagen vom Selbst auf seine Anteile zu schauen, es wird immer leichter, sozusagen diese Anteile zu akzeptieren, auch wenn sie vielleicht am Anfang noch sehr viel Mühe gemacht haben. Und so fließt das Mitgefühl vom Selbst hin zu den Anteilen. Das kann nochmal auf das vorige Bild, wenn Sie sich noch erinnern, mit diesen Beschützeranteilen einerseits bedeuten, wie auch in dem Beispiel von Nadja, dass die Beschützeranteile erstmal auch Anerkennung bekommen für die anstrengende Aufgabe, weil es ist oft so, die mögen wir gar nicht so sehr. Ja, so ein Rechtmacheranteil, ja, wie gesagt, den mag man oft gar nicht so. und, oder andere auch. Und es ist wichtig, dass die erstmal auch gesehen werden. Die haben jahrzehntelang für uns gearbeitet und haben damals, als sie entstanden sind, was ganz Wichtiges getan. Und wenn sie das spüren, dass sie anerkannt sind, dann fühlen sie sich gesehen und verstanden und entspannen sich schon fast automatisch dadurch. Und das Zweite, was geschehen kann, was ja auch bei Nadja deutlich wurde, dass von selbst Mitgefühl zu den Verbandenanteilen fließt, die, wie ich schon der Name sagt, eben noch ferner von uns sind, von unserem Bewusstsein, in der Regel zumindest. Und dass die natürlich auch schon lange darauf gewartet haben, dass sie endlich mal gesehen werden und zeigen dürfen, was sie erlebt haben. Also es gibt ja leider auch viele vergessene Verbande. Also nicht nur, manche sind uns ja schon bewusst, also manche Traumata wissen wir ja schon, aber es gibt eben auch sehr viele Traumata, die sozusagen zwar im Körper, in der Seele gespeichert sind, aber dem Bewusstsein, dem Wissen zunächst mal nicht zugänglich sind. Ja, das zum Beispiel das Abgelehntsein kann auch ein Teil sein, der anfangs gar noch nicht bewusst war. Ja, und dann kann es auch geschehen, dass diese Beschützeranteile Bedauern spüren, wenn sie sehen und wahrnehmen, was sie den Verbandenanteilen angetan haben. Sie waren ja gleichsam Gefängniswärter. Ja? Sie haben ja diese Verbandenanteile in den Keller der Seele gesperrt, Schlüssel zugedreht, ja, damit die möglichst nicht mehr hochkommen. Und wenn die das erkennen und spüren in der Arbeit, dann kann es sein, es tut ihnen auch richtig leid. Und auch das ist ein Stück Versöhnung zwischen den Beschützern und den Verbanden, die eben da geschehen kann und die sehr wohltuend ist. Ja, jetzt möchte ich noch einmal zum Selbst verstärkt zurückgehen und da ein paar Eigenschaften noch nennen. So, wir sind, kommen schon ans Ende bald. Aber diese Eigenschaften des Selbst sind sehr wichtig für die Arbeit und ich denke, es gibt Ihnen auch Hoffnung, wenn Sie diese Eigenschaften hören, für Ihre Arbeit an sich selbst. Denn das Selbst steuert ja den Prozess dieser Selbstliebe. Und diese wunderbaren Eigenschaften des Selbst, die zur Heilung und Weiterentwicklung der Persönlichkeit beitragen, da möchte ich gerne fünf davon nennen. Zum Ersten, das Selbst ist verbunden. Es fühlt sich einmal verbunden mit anderen Menschen, möchte ihnen nahe sein, sie unterstützen, aber es fühlt sich auch mit den inneren Anteilen verbunden, möchte in Beziehung zu ihnen gehen. Und es hilft dann den Anteilen wiederum, dann dem Selbst zu vertrauen und auch diese extremen Positionen zu verlassen, den Rucksack abzulegen, also diese Einreden auch dann. Dann ist der zweite Punkt, das Selbst ist interessiert. Es möchte verstehen, ohne zu verurteilen. Einmal, was andere Menschen bewegt, warum handeln sie so, wie sie es tun, aber es schaut natürlich auch mit einem akzeptierenden und interessierten Blick auf die inneren Anteile, möchte sie erforschen, kennen und verstehen lernen. Drittens, das Selbst ist mitfühlend, vielleicht die wichtigste Eigenschaft. Es fühlt mit anderen Menschen, wenn sie Schmerzen leiden oder ungerecht behandelt werden, und hat den natürlichen Wunsch, ihnen beizustehen und sie zu unterstützen. Und ebenso hat es selbst Mitgefühl mit den Verbandenanteilen. Es möchte ihnen nahe sein und ihnen helfen, ihnen Geborgenheit und Sicherheit schenken. Aber es fühlt, wie gesagt, auch mit den Beschützern, mit ihren jahrzehntelangen Anstrengungen, uns vor neuen Verletzungen und überwältigenden Gefühlen zu schützen. Viertens, das Selbst ist ruhig, zentriert und stabil. Es hat keine Angst vor heftigen Emotionen, vor denen uns die Beschützer beschützen möchten und vor denen die natürlich Angst haben. Also wenn sie Angst vor heftigen Emotionen haben, dann ist es ein Anteil vor ihren heftigen Emotionen oder meistens auch von anderen, aber das hängt zusammen. Die Ruhe und Stabilität des Selbst ermöglicht den verbannten Anteilen, sich fallen zu lassen, ihren Schmerz zu zeigen und den Halt zu finden, der damals gefehlt hat. Das sind dann die heilsamen Tränen, die da fließen können, wie wir es auch bei Nadja gesehen haben. Letzter Punkt, fünftens, das Selbst ist klar. Es sieht die inneren Anteile und die äußeren Dinge, wie sie sind, ohne etwas zu beschönigen. Und es erkennt auch, was die Not wenden kann und handelt danach. Das ist auch Klarheit. Also wenn jemand bloß zwar weiß, was vielleicht zu tun wäre, aber nicht danach handelt, dann ist er auch nicht im Selbst. Das wären die fünf wichtigsten Eigenschaften. Es gibt noch mehr, aber dies würde vielleicht ein bisschen zu weit führen. Also ich möchte noch mal ein Bild für das Selbst, ein neues Bild hinlegen. Also ein Teil ist ja schon bekannt. Das Selbst ist gleichzeitig ein großer Raum, in dem alle Anteile, alle Mitglieder des inneren Familiensystems Platz finden. So, ich habe da so diese, oben sind es die mit dem geraden Strich, das sind die Beschützeranteile, unten sind es die traurigen Anteile. Und gleichzeitig ist das Selbst so etwas wie der Kern, die Mitte der Person. Deswegen habe ich nochmal ein Herz in die Mitte gemalt. Ja, das ist vielleicht von der Logik her nicht zu verstehen, aber wer damit in Kontakt ist, mit dem Selbst her, kann das nachvollziehen. In diesem respektvollen Umgang und Begegnung mit den Anteilen, die zu ihm gehören, erfährt das Selbst sich selbst als das, was es ist, als mitfühlende Liebe, die von Anfang an in uns angelegt ist. Und ich würde mit vielen anderen Menschen ergänzen, angelegt von Gott. Man muss es zwar nicht so sehen, dass das Selbst, von dem die IFS oder andere sprechen, spirituelle, göttliche Qualitäten hat. Auch jemand, der nicht an Gott glaubt, profitiert von der IFS-Therapie. Aber für die, die es so sehen, ist es sehr tröstlich zu glauben und immer wieder zu erleben, dass sie bei der Arbeit mit sich selbst bzw. mit ihren Anteilen ins Reine zu kommen, nicht alleine sind. Und darum sprechen auch viele vom höheren Selbst. Die Bibel spricht von Christus in uns oder vom Geist Gottes. Und dieses mit Gott verbundene Selbst ist wie die Sonne. Sie leuchtet einfach. Zwar wird diese Sonne, wie jetzt deutlich geworden ist, die in uns angelegte Liebe vielfach verdunkelt und blockiert durch traumatische Erfahrungen, beziehungsweise durch die Anteile und deren Glaubenssätze und Einreden, die daraus entstanden sind. Doch zum Glück ist es möglich, unter anderem auch mit Hilfe von Therapie, in liebevollen Kontakt mit diesen Anteilen zu kommen und sie immer mehr von ihren negativen Glaubenssätzen zu entlasten und zu befreien. Und in dem Maße, wie das Selbst die inneren Anteile annimmt und lebt, wachsen Selbstliebe und Selbstannahme. Und damit auch die Fähigkeit, andere Menschen anzunehmen und zu lieben. Ich möchte jetzt schließen mit einem Gedicht von Alyosha Lashkari. Mit vielem, was er sonst sagt, stimme ich zwar nicht überein, aber dieses Gedicht kann das Ziel der Selbstliebe sehr schön vor Augen stellen und ich möchte Ihnen damit Mut machen, auf dem Weg der Selbstliebe und Selbstannahme weiterzugehen. Liebe ich mich selbst, dann geht es mir gut. Liebe ich mich selbst, dann habe ich unendlich viel Mut. Liebe ich mich selbst, dann freut sich meine Seele. Liebe ich mich selbst, dann singe ich aus voller Kehle. Liebe ich mich selbst, dann verbreite ich Liebe. Liebe ich mich selbst, dann schlichte ich meine inneren Kriege. Liebe ich mich selbst, dann sorge ich für mein Wohlbefinden. Liebe ich mich selbst, dann wird auch bald mein Schmerz verschwinden. Liebe ich mich selbst, dann vergebe ich mir. Liebe ich mich selbst, dann spüre ich, wie ich voller Euphorie vibriere. Liebe ich mich selbst, dann kann ich anderen etwas davon geben. Liebe ich mich selbst, dann lebe ich erst richtig mein Leben. Liebe ich mich selbst, dann lebe ich mich und ich liebe dich. Lebe ich mich selbst, dann fühle ich mich ganz königlich. dass Sie sich immer wieder und möglichst oft so fühlen können, das wünsche ich Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wir haben jetzt noch Zeit für Rückfragen, aber eine ganz kurze Pause würde ich gerne. Alyosha Lashkari. Also wenn Sie wollen, kann ich Sie nachschicken. Ich habe ja diese Listen rumgehen lassen. Wenn Sie sich da eintragen, kann ich Ihnen das Gedicht auch gerne schicken. Ich weiß nicht, wo sind die denn gerade? Die Listen. Haben Sie es da hinten hingelegt? Also sie liegt ganz hinten auf dem Tisch noch, falls noch jemand sich noch eintragen möchte. Ja, sollen wir eine kleine Pause machen oder wollen Sie wer ist gegen eine Pause? Wollen wir mal so. Und doch einige. Okay. Also, wenn jemand jetzt gehen will, ich bin niemand böse. Aber die Gelegenheit zu fragen noch nutzen möchten, möchte ich auch noch den Raum dafür geben. Ist okay, wenn ich die Aufnahme laufen lasse? Man hört es auch kaum auf der Aufnahme, wenn jemand eine Frage stellt. Sonst könnte ich es auch ausschalten, wenn Sie eine Frage haben. Also, wenn jemand möchte, dass ich doch kurz ausschalte, sonst sagen Sie mir es einfach. Ja, also, wer möchte noch was fragen? Ja?
Sie haben mal zum Dialog von der Nadja wieder gegeben. Haben Sie das geführt? Haben Sie die Worte vorgelegt? Oder kam das aus dem Inneren von der Nadja?
Also, ich wiederhole die Frage nochmal. Die Frage war, ob ich bei der Nadja den Dialog geführt habe oder ob es aus ihr selber herauskam. Also, es kam alles aus ihr heraus. Ich mache manchmal auch Vorschläge, wenn jemand es möchte, dann gebe ich gerne auch Vorschläge, aber sie hat auch schon einiges gearbeitet und von daher ist es auch sehr schön von selbst geflossen. Das hat mich auch sehr beeindruckt, deshalb diese Stunde. Darum habe ich sie auch hier Ihnen mitgebracht. Ja?
Also ich war etwas überrascht, dass dieses verbannte, traurige Kind so sehr schnell sehr versöhnlich war. Ich hätte jetzt eher erwartet, das reagiert doch mit einer Lage und Wut, so nach dem Motto, warum gehörst du dich jetzt eher, so dass da erstmal richtig was abgeht und dass die Versöhnung sehr viel länger braucht. Kommt das auch vor und ja, wie geht sie damit um?
Ja, die Frage ist sehr berechtigt. Also ich wiederhole es auch nochmal, ob die verbannten Anteile nicht oft auch eben wütend und sauer sind und dann lange brauchen, bevor sie sich einlassen auf das Selbst. Ja, also diese Frage ist sehr verständlich. Also nach meiner Erfahrung ist es erstaunlicherweise häufig so, selbst wenn ich als Therapeut dann erwarte, die sind ganz stinksauer und lassen sich überhaupt nicht auf den Klienten ein. Es ist eigentlich eher die Ausnahme. Für mich ist es überraschend. Wahrscheinlich ist der Hunger nach gesehen werden dieser Teile so groß, dass sie da in der Regel sehr offen sind. Es gibt, also es kam schon auch ab und zu mal vor, dass Teile sauer waren, einige Arbeit nötig war, aber es ist auch sehr oft anders. Ja.
Ich würde gerne wissen, Ihre Erfahrung, ob diese Traumata kommen die meistens dann aus der Kindheit oder ist es auch so, also da ist da auch relativ viel sowas da mit reinspielt?
Herr Wahnsinn, ich will Ihnen mal kurz noch was zeigen hier. Habe ich jetzt kurz ausgeschnallt. Entschuldigung, muss ich kurz noch einschalten wieder. Das heißt, meine die Frage wieder weg, Entschuldigung. Kannst du mal.
Ich würde gerne wissen, ob das Ihre Erfahrungen sind, die meisten Traumata in der frühen Kindheit.
Ach ja, genau.
Oder sind
die Zeit.
Auch sowas im
Leben, ja, genau, von wann die Traumata sind. Also. Nach meiner Erfahrung, je länger ich gearbeitet habe, desto mehr hat sich herausgestellt, dass die Anteile, sozusagen immer früher, also ich bin auf immer frühere Anteile gestoßen und habe mich da auch natürlich sehr interessiert und viel mit beschäftigt. Ich mache also normalerweise im Mai oder im Juni oder so mache ich auch einen Workshop in Hospitalhof zu den frühen Traumatisierungen, weil ich gemerkt habe, die sind meistens die grundlegenden und die anderen, die später dazukommen, die setzen sich sozusagen obendrauf. Also das Thema Ablehnung beispielsweise, kann sein, dass jemand zu mir kommt mit dem Thema Mobbing, das ist natürlich auch ein Trauma, Mobbing, aber häufig stellt sich dann heraus, dass das eben beispielsweise schon in der Schwangerschaft oder so begonnen hat oder im Kindergarten oder so. Also es lohnt sich immer sozusagen nach dem frühesten Traumata zu gucken und das sind meistens die intensivsten und die aber auch leider am wenigsten bewusst sind. Ja. Mhm.
Mich interessieren zwei Dinge. Zum einen die Nachhaltigkeit. Hält sowas an, was Nadja jetzt da erlebt hat? Oder gibt es da nicht immer wieder so Rückfälle?
Ja, also ob das nachhaltig ist, so diese Arbeit, oder ob es Rückfälle gibt. Also Rückfälle kann es immer geben, ja. Das ist, bei jedem ist es drin. Also nach meiner Erfahrung ist es halt so, dass die Arbeit mit diesen inneren Anteilen sehr viel stärker als andere Therapieformen eben in die Gefühle und bis zum Körper, zur Körperebene geht. Und es gibt auch reine Körpertherapien, also das gibt es auch, wobei ich halt den Eindruck habe, dass es eben wichtig ist, es mit dem Wort zu verbinden. Also wenn ich nur mit dem Körper arbeite und aber gar nicht weiß, um was es geht, dann wird es nicht aus meiner Sicht auch nicht richtig integriert. Darum muss für mich beides zusammenkommen. Und ich finde, dass die EFS das jetzt sehr gut ermöglicht, sowohl die Körperseite wahrzunehmen und auch aber auch das zu verstehen sozusagen. Ja.
Und die andere Sache jetzt zum Trauma selbst und den Personen, die mir das Trauma zugefügt haben, also jetzt ihre Eltern.
Ja.
Wie ändert sich da das Verhältnis? Wird das Trauma abgeschwächt?
Ja. Also zunächst mal geht es ja häufig auch um diese Glaubenssätze. Das ist ja oft das Wichtigste, dass die abgeschwächt werden. Also solche Überzeugungen, was weiß ich, die Welt, man kann sich auf niemanden in der Welt verlassen, ja, sowas. Das ist erstmal das Wichtige. Und das bewirkt dann auch, dass, sagen wir mal, wenn es so eine starke Spannung ist zu den Eltern, dass die sich auch verringern kann. Aber wie sich zwei so ein Eltern entwickelt, das ist ganz unterschiedlich. Und ich gebe da auch nichts vor. Es gibt manche Therapeuten, die das sehr schnell mit der Vergebung herkommen und Klienten dazu, naja, manchmal sogar drängen, zu vergeben. Und mir erscheint es oft zu früh, weil die Anteile oft noch nicht die Chance hatten, sozusagen alles zu zeigen, was sie erlebt haben. Wenn die Anteile alles gezeigt haben, also das, es darf alles hochkommen und wenn es alles hochkommen darf und es selbst hat es gesehen und positiv gewürdigt, dann verschwindet von selber sozusagen etwaiger Groll oder Wut auf die Eltern. Ja, also die, beziehungsweise, ich finde es auch einen wichtigen Unterschied, es machen sich auch viele nicht klar, ob es um die Person geht oder um die Taten. Also die Taten der Eltern, die werden ja nicht, sage ich mal, die sind ja wie sie sind. Also wenn ein Kind missbraucht, misshandelt und sonst was wurde, das bleibt ja. Und das kann man auch nicht wegmachen. Aber es ist die Frage, ob ich die Eltern als Person trotzdem akzeptiere und sage, ja, ihr habt auch eine Traumageschichte, habt es an mich weitergegeben und trotzdem kann es vielleicht Anteile von mir geben, die sind und bleiben vielleicht auch wütend über das, was ich mir angetan wurde. Aber diese Wut richtet sich jetzt sozusagen nicht gegen die Person der Eltern, sondern über die Taten. Und deswegen finde ich das eine wichtige Unterscheidung, dass man Person und Tat nicht in einen Topf wirft. Und das wird oft leider auch gemacht. Ja?
Welche Bedeutung hat die Vollständigkeit oder die Komplettheit bezüglich der inneren Anteile? Ist es wichtig, die quasi alle zu erkennen und die
Da sage ich immer, das ist die Entscheidung des Klienten, wie viel er sich mit sich selbst beschäftigen möchte. Also jeder entscheidet ja selbst, wann es ihm reicht. Und im Prinzip muss man sich ja nur mit den Anteilen beschäftigen, die sich ja auch melden. Also, wobei ich eben sage, wie die Oskar Wilde, es ist ja einfach eine lebenslange Leidenschaft. Ich werde diese Leidenschaft, denke ich, bis zum Ende hoffentlich nicht verlieren, so meine Anteile kennenlernen zu wollen und vielleicht auch immer wieder ganz neue Sachen und Seiten oder Teile zu entdecken. Das ist meine Antwort. Also, wann es reicht, das entscheidet das Selbst im Idealfall. Ja. Und das Selbst möchte ja allen helfen. Also alle, die sich zeigen, wenn ich im Selbst bin, möchte ich eigentlich schon auch allen helfen, die sich zeigen und die Hilfe brauchen. Also sozusagen, es kommt von den Anteilen, kommt es her. Und das, was ich da nehme, das kann ich dann quasi verarbeiten. Also das wäre so mein Weg, das zu machen. Aber natürlich die Therapie, das ist natürlich eine andere Frage, ja. Die Therapie endet irgendwann. Aber die Arbeit mit Anteilen, finde ich, die kann man bis zum Ende machen. Solange man geistig in Ordnung ist, ja?
Wie lange haben Sie mit der Satya gearbeitet?
Ja, das waren schon einige Sitzungen. Also ich weiß es nicht, die war, glaube ich, schon über ein Jahr bei mir zu dem Zeitpunkt. Ja. Also es ist wirklich unterschiedlich. Man darf einfach Traumatherapie und Traumata nicht unterschätzen. Manche denken, es geht zu schnell, kurze Intervention oder irgend sowas. Es ist unterschiedlich, wie Menschen sind und wie sie reagieren, aber man sollte nicht, es ist auch oft ein Anteil am Anfang der Therapie, dass Leute mit einer ganz großen Ungeduld kommen. Ja, und zu erwarten, das muss jetzt alles ganz schnell gehen. Ja. Sie haben das ganz viel im Kopf, viele Bücher gelesen und jetzt denken, ja, ich weiß das so viel, jetzt wird muss es alles ganz schnell gehen. Und meine Erfahrung ist, dass je mehr jemand einen ungeduldigen Anteil mitbringt, desto langsamer geht's. Weil diese Anteile, die anderen, vor allem die Verbannten, ja, sie sind nur da, aber die Verbannten, wenn die Druck spüren, dann bleiben die erstmal auf Nummer sicher auf Tauschstation. Und die können sich erst zeigen, wenn sozusagen sie wissen, sie werden akzeptiert in ihrem Tempo. Ja.
Ich denke, man muss Vertrauensarbeit zu sich leisten.
Ja.
Und wenn man dann Vertrauen zu sich hat, dann zeigt sich dann, wenn die Traumata, ja, würde sagen,
ja,
man kann auch Kränkung sagen.
Ja.
Man ist ja oftmals gekränkt.
Ja.
Weil man selber denkt man an, die Frau kriegst, dann kriegst du doch eine. Und dann bist du eigentlich beleidigt oder gekränkt, weil er das jetzt so aufgegangen ist.
Ja.
Und das selbst, wenn es dann drüber steht und sagt, nein, ist eine Option auf ein anderes Jahr, wenn du dann souverän mit dir umgehen kannst. Aber da braucht es natürlich Entwicklungsarbeit. Und
ja.
Ja. Die Sprache, wenn man die wirklich nimmt, dann zeigt es einfach so, man muss sich entwickeln. Und das hört dann bis zum letzten Tag in der Aufführung. Haben wir das jetzt an Stufen gedient?
Ja, genau.
Schrieben.
Ja, gutes Stichwort, Vertrauensarbeit zu sich selbst. Ja. Danke. Okay, ja? Das würde ich gerade sagen, kommen Sie zum Erstgespräch. Also ich habe so immer so eine Liste auch von Fragen, die ich Menschen stelle. Und ich glaube, manche sind ja wahrscheinlich schon ein bisschen überrascht, auch was ich alles frage. Und je länger dann jemand so ein bisschen über sich nachdenkt, desto mehr merkt er, aha, da ist doch einiges gewesen. Ansonsten kann man einfach auch mal in den Workshop gehen und gucken, was haben denn die anderen, wo spüre ich eine Resonanz, wo habe ich das Gefühl, habe ich vielleicht was Ähnliches erlebt, auch wenn ich es noch nicht genau benennen kann. Oder wenn ich eine Stellvertreterrolle habe in der Aufstellung, dann ist ja auch oft ein Grund, warum ich gerade diese Rolle bekomme, dass man oft auch selber damit was zu tun hat. Ja.
Die Kübler-Ross, die Sterbeforscherin, hat mal ein ganz guter Satz gesagt, wenn sich jemand länger wie 15 Sekunden über einen Menschen aufregt, hat es immer mit sich zu tun, nicht im anderen als Projektion.
Ja.
Also ich glaube, das ist zum Wahrnehmen, wenn man Überreaktionen auf eine Situation, auf einen Menschen hat, das ist meistens dann so ein Triggerpunkt, wo es mit sich oder anderen bloß die Projektion ist.
Ja, wenn eine Überreaktion ist, dann ist es ein Zeichen dafür. Oder einfach auch andersrum gesagt, wenn ich nicht immer in der Liebe bin, ja, ich habe es ja schon gesagt, wenn ich immer in der Liebe und im Mitgefühl bin, dann bin ich im Selbst. Da habe ich auch, da kann davon ausgehen, ich habe kein Trauma. So. Okay. Scheint noch eine Frage.
Ja, genau. Und zwar, Sie haben ja vorhin mal gesagt, wenn die Bezugsperson, der Verursacher des Schmerzes ist, dann ist diese emotionale Unterstützung und die Heilung durch diese Person unmöglich. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel die Mutter bin. Also ich habe Kinder beispielsweise, da fallen mir sofort manche Sachen ein, wo ich inzwischen so was wie so ein schlechtes Gewissen habe, wo ich denke, ach, das würdest du heute aber anders machen,
ja.
Das hast du dann machen gemacht.
Ja.
Oder denke ich, was kann ich da machen, wenn ich dann meine Kinder
das ja. Auch eine gute Frage. Also ich wiederhole es einmal, was mache ich als Mutter oder Vater, wenn ich merke, ich habe Fehler gemacht, ich kann ja nicht so der Therapeut der Kinder sein, aber wie gehe ich dann damit um? Aha. Also ich finde die Frage auch sehr gut und wichtig. Also zunächst mal tatsächlich, Mutter kann nicht Therapeutin sein für die Kinder, aber wenn die Mutter Einsicht hat in das, was sie vielleicht in Anführungszeichen verkehrt gemacht hat oder anders machen würde, meistens geht es ja auch um die Frage von Haltung, nicht nur um Tun. Und ich sage es den Kindern, dann tut es den Kindern auch einfach gut, finde ich. Also, wenn Eltern das eingestehen können und darüber bereit sind zu reden und nicht so als die Götter dahinschweben, die alles richtig gemacht haben und erwarten nur Dankbarkeit und so weiter, ja, dann ist es einfach auch eine gute Beziehung, denke ich, die da möglich wird. Und dann ermöglicht dann auch vielleicht den Kindern, es selber zu sagen, okay, ja, da hast du recht, das hast du vielleicht verkehrt gemacht. Aber es tut mir auch gut, dass du es sagst. Oder? Haben Sie eine andere Erfahrung gemacht?
Nein, nee. Ich habe vielleicht nicht so oft gesagt,
ja. Kinder was haben. Ja, manchmal wollen es die Kinder auch gar nicht hören, das ist auch merkwürdig. Vielleicht auch nur im bestimmten Alter wollen sie es hören oder im Alter, bestimmten Alter wollen sie es nicht hören. Aber das muss man halt dann abwarten oder sie fragen. Möchtest du da was hören? Ja. Gut, noch eine Frage?
Ja, es dreht sich auch bei mir um das Thema Kind. Wie vermeide ich das, dass ich das auf mir projiziere, wenn ich selber ein Problem habe? Also gerade meine zwei Anteile, die bei mir sehr stark ausgeprägt sind, Antreiber und innere Kritiker, die mich immer im Hamsterrad laufen lassen und Leistung zeigen lassen. Das projiziere ich auch meinen Kindern.
Ja. Ja, ich sage es nochmal. Also die Frage, was mache ich, wenn ich einen Antreiber und inneren Kritiker habe und das, was meine Kinder projizieren oder die quasi darunter zu leiden haben. Also erstmal finde ich es toll, wenn sie es bemerken. Und ich würde auch tatsächlich sagen, im Idealfall wäre es eigentlich, wir würden mit uns selbst arbeiten, dass wir ein Stück davon vielleicht ablegen können, aber das geht auch nicht immer. Und dann ist es halt manchmal gut, auch zu sagen, okay, liebe Kinder, jetzt bin ich gerade wieder in dem drin. Oder jetzt war ich wieder drin. Und es tut mir leid, dass ich wieder reingerutscht bin. Na, dann kann ich schon vielleicht auch ein Stück wieder gut machen, dass das Kind nicht so absolut da unter dieser Herrschaft, Vorherrschaft dieses Anteils leidet und auch spürt, es gibt noch ein Selbst, das nicht gern hat, so wie ich bin. Ja, das ist bei das Leistungsthema, bringt die Gefahr mit sich, dass ein Kind immer denkt, ja, ich bin nur dann gut, wenn ich was bringe, was leiste. Ansonsten, ja, im Idealfall wäre es, wenn alle Eltern ein bisschen Therapie machen würden, bevor sie Kinder hätten, aber das ist leider für mich illusorisch. Ja. Aber Sie lachen, aber ich denke eigentlich so darüber, dass in unserer Gesellschaft da sehr viel schief läuft, dass eigentlich in der Grundschule schon eine Erziehung oder sogar im Kindergarten eine Erziehung anfangen müsste, wo wir einfach lernen, wie die Seele funktioniert, und das lernen wir nicht. Die Kinder bis zum Abitur lernen es nicht. Ja, meine Frau unterrichtet Psychologie und die kriegt es ja mit, wie ahnungslos die Kinder sind bis dahin. Und dann sind sie 18, dann werden sie vielleicht beim Eltern und haben keine Ahnung. Und es ist kein Wunder, dass es alles weitergegeben wird von Generation zu Generation, wenn so wenig Verständnis für Trauma da ist. Darum wäre ganz arg wichtig, dass auch unser Bildungssystem da viel mehr tun würde und nicht so hochgestochene, verkopfte Bildungspläne machen würde und viel mehr praktisch mit den Kindern arbeiten würde am Thema Beziehung, Zuhören und so weiter. Aber das ist bis jetzt leider noch nicht der Fall. Super. Ja?
Ja, kann ich bestätigen. Ja. Ich bin selber Erzieherin. genau, deshalb auch bin ich da und wollte fragen, was ist, wenn man jetzt genau solches erkennt,
leider nehme ich keine Kinder, oder müssen Sie noch jemand anders gucken. Habe da keine Ausbildung dafür. Aber ich denke, man kann als Erzieherin das auch sehr viel Gutes tun, ja. Indem man eben auch zum Beispiel Elternabende zu dem Thema macht und Eltern sensibilisiert für den Umgang mit den Kindern und was sie brauchen. Viele Eltern wissen gar nicht, was sie ihren Kindern antun.
Also die Mütter schicken.
Bitte?
Also die Eltern schicken.
Ja. Okay, dann denke ich, also wenn Sie noch Fragen haben, ich bin noch einen Augenblick da, können Sie gerne mich ansprechen, auch wenn Sie, ist schon wieder weg, wahrscheinlich geht es nicht mehr, doch, wenn Sie noch Fragen haben zu den Angeboten, die schicke ich dann auch noch, wenn Sie wollen, gerne per Mail. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse, auch für die Fragen und wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Dankeschön.